Centralizētais eksāmens vācu valodā. Optimālais mācību satura apguves līmenis.
Hallo, dies ist der Hörtest in Deutsch. Der Hörtest besteht aus drei Aufgaben. Jede Aufgabe hören Sie zweimal. Aufgabe 1. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie eine Minute Zeit.
Es war schon von Anfang an klar, dass eine Abi-Party nicht von einer einzigen Person organisiert werden kann. Die Aufgaben sollten innerhalb der Stufe mit Hilfe eines Abi-Ball-Komitees verteilt werden. Sie übernahmen unserer Schule hauptverantwortlich die Organisation des Abi-Balls und der Abi-Party. Dank dem Komitee würde auch die Finanzierung frühzeitig geklärt. Wir haben auch einen Vorsitzenden innerhalb des Komitees benannt, der in alle Bereiche der Organisation eingebunden war.
Bei uns war das ganz anders. Schon zu Beginn haben wir geklärt, dass wir auf den Service einer Eventagentur zurückgreifen möchten. Der Vorteil einer Agentur liegt auf der Hand. Man legt die Party in professionelle Hände und hat einen geringeren Planungsaufwand. Allerdings haben wir damit gerechnet, dass die Agentur ein gewisses Honorar für den Service verlangt.
Wir haben eigentlich vieles selber gemacht, zum Beispiel nach einem passenden Raum gesucht und Geld gesammelt. Wir fanden das ganz legitim für das Ticket, auch einen gewissen Eintrittspreis zu nehmen. Das Geld benötigten wir für die Miete einer Disco. Da mussten wir nicht extra Getränke, Sicherheitspersonal, Einlasskontrollen oder einen DJ organisieren. Bei den Verhandlungen mit der Diskothek haben wir die Eltern um Hilfe gebeten, damit wir nicht über die Ohren gehauen werden.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit für die Aufgabe.
Es war schon von Anfang an klar, dass eine Abi-Party nicht von einer einzigen Person organisiert werden kann. Die Aufgaben sollten innerhalb der Stufe mit Hilfe eines Abi-Ball-Komitees verteilt werden. Sie übernahmen unserer Schule hauptverantwortlich die Organisation des Abi-Balls und der Abi-Party. Dank dem Komitee würde auch die Finanzierung frühzeitig geklärt. Wir haben auch einen Vorsitzenden innerhalb des Komitees benannt, der in alle Bereiche der Organisation eingebunden war.
Bei uns war das ganz anders. Schon zu Beginn haben wir geklärt, dass wir auf den Service einer Eventagentur zurückgreifen möchten. Der Vorteil einer Agentur liegt auf der Hand. Man legt die Party in professionelle Hände und hat einen geringeren Planungsaufwand. Allerdings haben wir damit gerechnet, dass die Agentur ein gewisses Honorar für den Service verlangt.
Wir haben eigentlich vieles selber gemacht, zum Beispiel nach einem passenden Raum gesucht und Geld gesammelt. Wir fanden das ganz legitim für das Ticket, auch einen gewissen Eintrittspreis zu nehmen. Das Geld benötigten wir für die Miete einer Disco. Da mussten wir nicht extra Getränke, Sicherheitspersonal, Einlasskontrollen oder einen DJ organisieren. Bei den Verhandlungen mit der Diskothek haben wir die Eltern um Hilfe gebeten, damit wir nicht über die Ohren gehauen werden.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Aufgabe 2. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit.
Wenn man erfragt, was die Menschen sich am meisten wünschen, steht Gesundheit an oberster Stelle. Unser moderner Lebenswandel trägt jedoch nicht unbedingt zur Erreichung dieses Ziels bei. Alltagsstress, Übergewicht, Bewegungsmangel sowie Alkohol- und Nikotinkonsum beeinflussen das physische und psychische Wohlbefinden erheblich. Hier kommt der Gesundheitscoach ins Spiel. Dieser bietet dir Hilfe zur Selbsthilfe an. Ein Gesundheitscoach berät dich zu Gesundheitsthemen. Das Ziel des Gesundheitscoachings besteht darin, das Wohlbefinden zu steigern. Auch wenn jeder Coach vielleicht ein wenig anders arbeitet, wird in der Regel nach einem bestimmten Schema vorgegangen. Erstens, genaue Analyse deiner aktuellen gesundheitlichen Situation. Zweitens, Erkennen und Benennen der vorhandenen Probleme. Drittens, Festlegung deiner persönlichen gesundheitlichen Ziele. Viertens, Mobilisation deiner innewohnenden Ressourcen, um diese Ziele zu erreichen. Ein Gesundheitscoach berät dich vor allem zu den Themen Stressmanagement, Entspannung,
Ernährung und Bewegung. Wenn du keine ernste Grunderkrankung hast, aber dennoch im Sinne deines persönlichen Wohlbefindens gesünder leben möchtest, bist du bei einem Gesundheitscoach bestens aufgehoben. Auf diese Weise lassen sich langfristig gesehen ernste Erkrankungen vorbeugen. Ein Gesundheitscoach kann in diversen Institutionen und Branchen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Fitnessstudios, Kureinrichtungen, Volkshochschulen, Kooperationen mit verschiedenen Praxen. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, das heißt, eine eigene Praxis nur fürs Gesundheitscoaching zu eröffnen. Ein verantwortungsvoller Gesundheitscoach wird dich übrigens an einen Arzt verweisen, wenn er den Verdacht hegt, dass deine Beschwerden eine ernsthafte medizinische Ursache zugrunde liegen könnte. Allerdings ist es möglich, dass Gesundheitscoaching zusätzlich zu einer medizinischen notwendigen Therapie durchzuführen. Bei der Wahl eines Gesundheitscoaches sollte man aufmerksam sein, um keinem Scharlatan zum Opfer zu fallen. Scheue dich also nicht, dich nach den Referenzen des Coaches zu erkundigen. Kann dieser nachweisen, eine zertifizierte Ausbildung absolviert zu haben, ist er ein seriöser Coach. Einen guten Coach erkennst du außerdem daran, dass er dich unterstützt und anleitet, eigene Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Er gibt dir die nötigen Impulse, zwingt dir aber niemals seine eigene Meinung auf.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit für die Aufgabe.
Wenn man erfragt, was die Menschen sich am meisten wünschen, steht Gesundheit an oberster Stelle. Unser moderner Lebenswandel trägt jedoch nicht unbedingt zur Erreichung dieses Ziels bei. Alltagsstress, Übergewicht, Bewegungsmangel sowie Alkohol- und Nikotinkonsum beeinflussen das physische und psychische Wohlbefinden erheblich. Hier kommt der Gesundheitscoach ins Spiel. Dieser bietet dir Hilfe zur Selbsthilfe an. Ein Gesundheitscoach berät dich zu Gesundheitsthemen. Das Ziel des Gesundheitscoachings besteht darin, das Wohlbefinden zu steigern. Auch wenn jeder Coach vielleicht ein wenig anders arbeitet, wird in der Regel nach einem bestimmten Schema vorgegangen. Erstens, genaue Analyse deiner aktuellen gesundheitlichen Situation. Zweitens, Erkennen und Benennen der vorhandenen Probleme. Drittens, Festlegung deiner persönlichen gesundheitlichen Ziele. Viertens, Mobilisation deiner innewohnenden Ressourcen, um diese Ziele zu erreichen. Ein Gesundheitscoach berät dich vor allem zu den Themen Stressmanagement, Entspannung, Ernährung und Bewegung. Wenn du keine ernste Grunderkrankung hast, aber dennoch im Sinne deines persönlichen Wohlbefindens gesünder leben möchtest, bist du bei einem Gesundheitscoach bestens aufgehoben. Auf diese Weise lassen sich langfristig gesehen ernste Erkrankungen vorbeugen. Ein Gesundheitscoach kann in diversen Institutionen und Branchen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Fitnessstudios, Kureinrichtungen, Volkshochschulen, Kooperationen mit verschiedenen Praxen. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, das heißt, eine eigene Praxis nur fürs Gesundheitscoaching zu eröffnen. Ein verantwortungsvoller Gesundheitscoach wird dich übrigens an einen Arzt verweisen, wenn er den Verdacht hegt, dass deine Beschwerden eine ernsthafte medizinische Ursache zugrunde liegen könnte. Allerdings ist es möglich, das Gesundheitscoaching zusätzlich zu einer medizinischen notwendigen Therapie durchzuführen. Bei der Wahl eines Gesundheitscoaches sollte man aufmerksam sein, um keinem Scharlatan zum Opfer zu fallen. Scheue dich also nicht, dich nach den Referenzen des Coaches zu erkundigen. Kann dieser nachweisen, eine zertifizierte Ausbildung absolviert zu haben, ist er ein seriöser Coach. Einen guten Coach erkennst du außerdem daran, dass er dich unterstützt und anleitet, eigene Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Er gibt dir die nötigen Impulse, zwingt dir aber niemals seine eigene Meinung auf.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Aufgabe 3. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Hallo Sonja, ich wollte dich schon früher fragen, hast du immer in Berlin gelebt? Hat deine Familie, also habt ihr den Mauerfall 1989 in Berlin miterlebt?
Ja, ich bin in Berlin, in Wedding geboren, wohne auch noch dort. Eigentlich bin ich 5 Monate vor dem Mauerfall geboren. Aber meine Großeltern haben die Ereignisse am 9. November, also wie die Menschen auf die Bösebrücke gefahren sind, direkt miterlebt. Meine Mutti selbst nicht, weil sie mich gerade zu diesem Zeitpunkt gestillt hat. Sie wurde dann von einer Freundin angerufen. Sie fragte meine Mutti, ob sie schon gehört hätte, dass die Mauer gefallen ist. Die Leute würden gerade alle zu den Grenzübergängen gehen. Für meine Familie war der 9. November sehr emotional. Denn die Geschwister und die Eltern von meinem Opa wohnten damals im Sperrgebiet. Sie durften sich da nicht frei bewegen und das bedeutete, wenn sie zur Arbeit bzw. irgendwo hinfahren wollten, dass sie durch die Kontrollen mussten. Meine Großtante erzählt mir heute noch, wie es war, an ihrem Küchenfenster auf der anderen Seite der Mauer zu sitzen und einmal in der Woche der Familie zu winken. Was das emotional bedeutet, konnte ich nur durch die Geschichten meiner Familie nachvollziehen. Sie haben dann darüber berichtet, dass sie Pakete für den Bruder meines Opas gepackt und in den Osten der Stadt geschickt haben.
Meine Mutter lag zu der Zeit hochschwanger zu Hause. Ich bin nämlich am 15. November geboren worden und hat dort im TV gesehen, wie die Leute auf der Mauer getanzt haben. Sie hat angefangen zu weinen. Der Mauerfall war für meine Eltern ein unheimlich glücklicher Moment, auch wenn wir örtlich gesehen weit weg von den Ereignissen rund um den Fall der Mauer waren. Während meiner Kindheit in Schleswig-Holstein war der Mauerfall kein großes Thema. Ich wohne seit 6,5 Jahren in Berlin und würde sagen, dass es in den vergangenen Jahren für mich ein bedeutendes Thema wurde. Ich habe in der Hauptstadt viele Freunde kennengelernt, die in der DDR groß geworden sind. Aber den Mauerfall als Moment puren Glücks können wir nur bedingt nachempfinden, was natürlich schade ist.
Ja, diesen Moment können wir vielleicht eher familiär nachempfinden. Bei mir war die Situation ja eine andere, weil meine Familie durch die Mauer getrennt war. So kann ich dieses historische Ereignis durch Erzählungen etwas mehr emotional fassen. Für mich persönlich ist viel spannender, wie die Menschen damit umgegangen sind. Also, dass es auf einmal diese beiden Teile der Stadt gibt, die wieder zusammenwachsen.
Die andere Frage ist, wie es bei der Generation ist, welche die Mauer miterlebt hat. Gibt es noch Grenzen oder eine Mauer in den Köpfen? Und wie sieht es bei den Menschen aus, die vielleicht bis heute nicht richtig angekommen sind, obwohl wir schon über 30 Jahre Mauerfall haben? Das sind, wie ich finde, die viel spannenderen Fragen, nicht die Geschichten um den Mauerfall selbst.
Und wie bewertest du das Verhältnis zwischen Ost und West heute?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin beruflich sehr viel im Osten von Deutschland unterwegs. Da habe ich auch viele Kollegen in unserem Alter getroffen, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie wir, sich überraschenderweise als Ostdeutsch definieren. Ich finde, gerade das ist eine Angelegenheit, die wir bis heute nicht überwunden haben. Ich und, wie ich vermute, viele Westdeutsche sehen sich als gesamtdeutsches Produkt. Gleichzeitig sind jedoch die Löhne und Renten im Osten noch deutlich niedriger als im Westen von Deutschland. Da fällt es mir dann auch schwer, dagegen ein Argument zu finden. Gerade in dieser Sache haben wir noch einen langen Weg vor uns. Jetzt haben Sie 1 Minute Zeit für die Aufgabe. Hallo Sonja, ich wollte dich schon früher fragen, hast du immer in Berlin gelebt? Hat deine Familie, also habt ihr den Mauerfall 1989 in Berlin miterlebt?
Ja, ich bin in Berlin, in Wedding geboren, wohne auch noch dort. Eigentlich bin ich 5 Monate vor dem Mauerfall geboren. Aber meine Großeltern haben die Ereignisse am 9. November, also wie die Menschen auf die Bösebrücke gefahren sind, direkt miterlebt. Meine Mutti selbst nicht, weil sie mich gerade zu diesem Zeitpunkt gestillt hat. Sie wurde dann von einer Freundin angerufen. Sie fragte meine Mutti, ob sie schon gehört hätte, dass die Mauer gefallen ist. Die Leute würden gerade alle zu den Grenzübergängen gehen. Für meine Familie war der 9. November sehr emotional. Denn die Geschwister und die Eltern von meinem Opa wohnten damals im Sperrgebiet. Sie durften sich da nicht frei bewegen und das bedeutete, wenn sie zur Arbeit bzw. irgendwo hinfahren wollten, dass sie durch die Kontrollen mussten. Meine Großtante erzählt mir heute noch, wie es war, an ihrem Küchenfenster auf der anderen Seite der Mauer zu sitzen und einmal in der Woche der Familie zu winken. Was das emotional bedeutet, konnte ich nur durch die Geschichten meiner Familie nachvollziehen. Sie haben dann darüber berichtet, dass sie Pakete für den Bruder meines Opas gepackt und in den Osten der Stadt geschickt haben.
Meine Mutter lag zu der Zeit hochschwanger zu Hause. Ich bin nämlich am 15. November geboren worden und hat dort im TV gesehen, wie die Leute auf der Mauer getanzt haben. Sie hat angefangen zu weinen. Der Mauerfall war für meine Eltern ein unheimlich glücklicher Moment, auch wenn wir örtlich gesehen weit weg von den Ereignissen rund um den Fall der Mauer waren. Während meiner Kindheit in Schleswig-Holstein war der Mauerfall kein großes Thema. Ich wohne seit 6,5 Jahren in Berlin und würde sagen, dass es in den vergangenen Jahren für mich ein bedeutendes Thema wurde. Ich habe in der Hauptstadt viele Freunde kennengelernt, die in der DDR groß geworden sind. Aber den Mauerfall als Moment puren Glücks können wir nur bedingt nachempfinden, was natürlich schade ist.
Ja, diesen Moment können wir vielleicht eher familiär nachempfinden. Bei mir war die Situation ja eine andere, weil meine Familie durch die Mauer getrennt war. So kann ich dieses historische Ereignis durch Erzählungen etwas mehr emotional fassen. Für mich persönlich ist viel spannender, wie die Menschen damit umgegangen sind. Also, dass es auf einmal diese beiden Teile der Stadt gibt, die wieder zusammenwachsen.
Die andere Frage ist, wie es bei der Generation ist, welche die Mauer miterlebt hat. Gibt es noch Grenzen oder eine Mauer in den Köpfen? Und wie sieht es bei den Menschen aus, die vielleicht bis heute nicht richtig angekommen sind, obwohl wir schon über 30 Jahre Mauerfall haben? Das sind, wie ich finde, die viel spannenderen Fragen, nicht die Geschichten um den Mauerfall selbst.
Und wie bewertest du das Verhältnis zwischen Ost und West heute?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin beruflich sehr viel im Osten von Deutschland unterwegs. Da habe ich auch viele Kollegen in unserem Alter getroffen, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie wir, sich überraschenderweise als Ostdeutsch definieren. Ich finde, gerade das ist eine Angelegenheit, die wir bis heute nicht überwunden haben. Ich und, wie ich vermute, viele Westdeutsche sehen sich als gesamtdeutsches Produkt. Gleichzeitig sind jedoch die Löhne und Renten im Osten noch deutlich niedriger als im Westen von Deutschland. Da fällt es mir dann auch schwer, dagegen ein Argument zu finden. Gerade in dieser Sache haben wir noch einen langen Weg vor uns. Jetzt haben Sie 1 Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Somit ist der gesamte Hörtest zu Ende.